Wer als Künstler auf Spotify unterwegs ist, braucht 630 Streams für eine Tasse Kaffee und 549.000 für monatliche Einnahmen auf Mindestlohnniveau. So sagt es eine Bildtafel des Katapult-Magazins auf Instagram. Ja, es ist einer der Kritikpunkte an der führenden Audio-Streaming-Plattform, die Verteilung der Gelder und dass die Künstler dabei eher am unteren Ende der Nahrungskette stehen. Also neben all den Vorteilen, die User, aber natürlich auch KünstlerInnen haben, gilt es natürlich auch, diese Seite immer im Blick zu haben an der Streaming-Welt. Gerade durch Corona wurde da der Blick ja auch nochmal geschärft, weil für MusikerInnen fast nur noch das Streaming blieb, live war und ist auch größtenteils im Moment ja nicht möglich. Und deswegen wollen wir heute mal differenziert drauf schauen und auch mal mit einem Musiker sprechen, wie er das Ganze als Künstler eigentlich betrachtet. Darum geht es jetzt in diesem Podcast.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und wir haben uns heute vorgenommen, vor allem auch Musiker zu Wort kommen zu lassen, die mit dem Streaming-Thema natürlich in einer besonderen Art und Weise konfrontiert sind, wie zum Beispiel der Singer-Songwriter John Allen aus Hamburg. Seit 2013 ist er professionell als Musiker unterwegs, wurde entdeckt quasi vom britischen Musiker Frank Turner, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch. Seitdem tourt John durch die Gegend, hat viele 100 Shows gespielt, 5 Alben schon herausgebracht, das 6. steht gerade in den Startlöchern. Und ja, wir wollen heute ein bisschen mit ihm über das Streaming-Thema sprechen, wie er drauf blickt, wie er als ja relativ kleiner Künstler darauf blickt. Und ja, da sind wir ganz gespannt. Hallo John.
Hallo Lukas.
Der Transparenz halber, vielleicht hat man es jetzt an der kleinen Begrüßung schon gemerkt, John und ich kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren, sind gut befreundet. Trotzdem frage ich dich jetzt nochmal an dieser ja offiziellen Stelle sozusagen. Wir haben natürlich auch schon ein paar Mal privat drüber gesprochen. Wie bist du denn so insgesamt bisher als Künstler durch diese Krise, durch die Pandemie gekommen?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, Lukas, weil ich die tatsächlich mehrschichtig beantworten muss. Ich habe das Glück, dass ich ein kleines, aber sehr, sehr treues Publikum habe, das mir zum Beispiel auch über so Facebook Live Online-Shows wirklich die Treue gehalten hat und das über die Pandemiezeit extra viel Merch gekauft hat sozusagen. aber ich kann natürlich sagen, also mir fehlt die Bühne und mir fehlt der direkte Kontakt zum Publikum und so diese emotionale Distanz, die sich entwickelt, die ist, glaube ich, für mich persönlich wie die deutlich schwerer als die finanziellen Einbußen, die das Ganze mit sich gebracht hat.
Ich glaube auch, dieses Involviertsein und dieser Kontakt zum Publikum ist ein Thema, worüber wir sicher später auch noch sprechen werden, weil das ja auch irgendwie ein Aspekt dieses Streaming-Dings ist. Mhm. Das soll ja im Mittelpunkt stehen heute von unserem Gespräch. Starten wir mal so, weil in letzter Zeit wird ja wieder häufiger über Spotify und Co. gesprochen. Spotify natürlich als Marktführer da oft im Fokus der ganzen Debatte. Da gibt's einige Kritikpunkte, aber versuchen wir es mal andersrum aufzuzäunen, bevor wir gleich ausführlicher und natürlich auch über die kritischen Dinge sprechen. Was ist denn das Schöne an Spotify? Welche Vorteile siehst du?
Das Schöne an Streamingdiensten ist tatsächlich, dass es zunächst mal jedem und jeder die Möglichkeit gibt, einfach in deine Musik reinzuhören. Also wenn ich jetzt die Musikwelt von heute vergleiche mit der von vor 20 Jahren, in der Pre-Streaming-Zeit sozusagen, wenn da jemand meine Musik hören wollte, musste der eine CD kaufen oder eine Platte kaufen oder eine Single kaufen. Das heißt, der musste erstmal wirklich Geld investieren. Und gerade als kleiner Künstler ist es natürlich immer schwer, so in der großen Musikwelt Leute davon zu überzeugen, erstmal Geld in dich zu investieren. Und ich kann quasi diesen Service von Streaming-Plattformen, ob das jetzt Spotify oder Amazon oder Napster oder wer auch immer ist, natürlich auch gezielt dazu nutzen und zu sagen, okay, ihr wisst nicht, wer ich bin, aber hier, hört doch einfach mal rein und vielleicht gefällt es euch ja. Und ich habe tatsächlich immer mal wieder Leute, die auch bei Shows stehen und sagen, ich kannte dich überhaupt nicht, aber ein Song von dir ist in der Spotify-Playlist aufgetaucht und ich fand den so geil, deswegen bin ich zur Show gekommen. Und das ist als Vorteil wirklich nicht wegzudiskutieren.
Ja, also da auch dann die direkten Auswirkungen. Das Publikum erweitert sich und, wie du sagst, kommt dann sogar zu deinen Shows teilweise. Da dann der direkte Rückkanal sozusagen von Spotify und Co. Auf der anderen Seite wird natürlich viel diskutiert, gerade auch darüber, wie ist eigentlich die Beteiligung von Künstlern an den Streams, die ja die gehört werden, gerade auch die finanzielle Beteiligung. Ich habe gestern, wir nehmen den Podcast am Dienstag auf, ich habe gestern bei Instagram eine ganz nette Bildtafel gesehen, also vom Inhalt her so weniger nett wahrscheinlich, dass ein Künstler 630 Streams für eine Tasse Kaffee braucht und 549.000 für monatliche Einnahmen auf Mindestlohnniveau, also 549.000 Streams monatlich auf Mindestlohnniveau zu kommen. Das Katapult-Magazin hat das gepostet. Mhm. Wo bewegst du dich denn da in dieser Range zwischen Kaffee und Mindestlohn?
Ich würde sagen, ich bewege mich im Format Spaghetti-Eis mit extra Sahne.
Okay.
Also ich würde mich durchaus realistisch als Kleinkünstler einschätzen, mhm, und das spiegelt sich auch in meinen Streaming-Zahlen wieder. Ich habe 2 oder 3 Songs, die in den hohen Hunderttausender, mhm, Streams sind. Ich glaube, mein meistgestreamter Song bei Spotify wird irgendwann demnächst, das heißt vielleicht in einem Jahr oder so, die 1 Million Stream-Marke, mhm, knacken. Aber das ist auch wirklich ein sehr singulärer Erfolg. Es ist nicht so, dass ich da mich finanziell absichern kann und mir Rücklagen bilden kann von dem, was über Streams reinkommt. Also, mhm, das ist tatsächlich gering zu schätzen.
Mhm, ja. Das ist eher gering zu schätzen. Ja. Genau. Ich glaube, du hast es ja gerade auch schon gesagt, dass natürlich für Künstler eher so der Punkt ist, ich werde entdeckt und dann kommen Leute vielleicht sogar dann zu meinen Shows und kaufen dann halt ein Ticket. Genau. Ist dir die Entscheidung, auf Streaming-Plattformen vertreten zu sein, war das für dich irgendwie klar und keine Diskussion oder musstest du da länger drüber nachdenken, ob du dabei sein möchtest?
Das ist witzig, dass du das fragst, weil in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich genau darüber auch nachgedacht, mhm, und ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Ich glaube nämlich, dass ich gar nicht gefragt worden bin, sondern, okay, dass mein Label und der daran angeschlossene Vertrieb das einfach entschieden hat seinerzeit. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass ich 2013, als dann das erste Album rauskam, auch noch digital so naiv war, dass ich das, glaube ich, hoffnungslos gefeiert habe, ja, um zu sagen, boah, guck mal, ich bin da jetzt auch so. Du kannst jetzt Rolling Stones eingeben und du kannst John Allen eingeben und du findest für beides was. Ich glaube, die digitale Naivität hat auch ein bisschen nachgelassen seitdem. Aber ich kann mich nicht erinnern, in den Prozess eingebunden worden zu sein.
Okay. Könntest du dir vorstellen, darauf zu verzichten oder ist das für dich keine Option?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, emotional würde ich sofort ja antworten. Mhm. So ein bisschen, wie ich auch gerne auf Facebook verzichten würde, mhm, und auf überhaupt Social Media, weil ich das in der Essenz irgendwie ganz gruselig finde. Ja. Aber ich glaube, dass Streaming-Plattformen ihre Marktmacht inzwischen so etabliert haben, dass es ähnlich wie zum Beispiel keine Facebook oder keine Instagram oder keine Instagram-Seite zu haben, dass von so einem wirtschaftlichen Standpunkt her gesehen, wäre das, auch von einem marketingtechnischen Standpunkt her gesehen, wäre das, mhm, halt Wahnsinn, da sich nicht zu bewegen.
Ich glaube, der marketingtechnische Standpunkt, ne, ist da der ja, entscheidende Punkt. Ich weiß ja von dir, und es geht mir ja ähnlich, wir sind ja beide so ein bisschen Musiknostalgiker im besten Sinne, würde ich sagen. Ne? Wir hören gerne ein Album von vorne bis hinten durch und sehen es als Gesamtkunstwerk und reden auch gerne über Platten und welche CD hast du dir als erstes gekauft und so weiter. Spotify funktioniert da ja krass anders, über Playlists, ne, vor, mhm, allem. Du sagst es, wenn du hast schon einen getroffen auf deinen Konzerten, der sagt, auf einmal warst du in einer meiner Playlisten drin. Was macht Spotify mit Musik? Verändert Spotify die Art, wie Musik gemacht wird? Was würdest du sagen?
Ich glaube nicht, dass Spotify, also andersrum, die Art, wie wir Musik hören, hat sich nachhaltig verändert. Mhm. Ich glaube nicht, dass Spotify diesen Prozess angetrieben hat oder angestoßen hat. Ich glaube aber, es hat den vervielfacht. so die Grundidee, dass wir ein Album, als Künstler ein Album aufnehmen und keine Ahnung, wir nehmen Sgt. Pepper von den Beatles oder das Weiße Album oder sowas, was wirklich als Konzeptalbum angelegt ist. Ich glaube, die Idee ist halt weitestgehend tot für den Mainstream, weil sehr, sehr viel singulärer einzelne Songs gehört wird. Und ich glaube, dass du, wenn du heute ein Album machst und ein Album promotest, musst du eigentlich ein Album verstehen als eine Sammlung von einzelnen Songs, die sich möglichst gut einzeln vermarkten lassen. Also Tom Petty hat mal in Into the Great Wide Open gesungen, The A&R Man Said I Don't Hear a Single. Und so dieses gezielt auf Singles hinarbeiten, glaube ich, wird jetzt über Streaming noch verstärkt. Also ich kenne in meinem Umfeld wenig Leute, gerade so, wenn ich mir jüngere Leute angucke, so Teenager, ich kenne eigentlich niemanden, der noch Geld in CDs investiert und ich kenne niemanden, der sich regelmäßig die Zeit nimmt, um mal ein ganzes Album zu hören. Und ich glaube, uns muss das bewusst sein, weil wenn keine Single drauf ist, wird es nicht gespielt.
Ist das irgendwie so, also das wird ja oft auch kritisiert, genau was du sagst, dieses auf Singles hinarbeiten und viele größere Künstler machen das ja auch tatsächlich inzwischen, dass sie ja sich anschauen, wie funktioniert der Algorithmus von zum Beispiel Spotify oder auch anderen Streaming-Plattformen, was funktioniert da und so weiter, diese ganzen Geschichten und dann daraufhin einen Song schreiben. Ist das dann noch Kunst oder ist es nicht irgendwie mehr so eine Dienstleistung für die Leute, damit es wirklich auch, ja, snackable, sagen wir Medienleute oft, ist?
Ich glaube, es ist eine Kunst. Also nicht, dass ich das gut finde, das möchte ich davon trennen, aber ganz gezielt für so einen Zweck was zu schreiben, ich würde es vergleichen wie so ein Werbejingle. Also ich sehe jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Werbung für XY nicht als große Kunst, aber ganz gezielt was zu schreiben, was den Zweck erfüllt, hat ja durchaus auch was Künstlerisches und was künstlerisch Wertvolles. Ich glaube einfach nur, dass wenn wir uns als Künstler zu viele Gedanken darum machen, dass dann die Kunst leidet. Also eigentlich sollten sich die Algorithmen der Kunst anpassen und nicht die Kunst den Algorithmen.
Das ist ein sehr schöner Satz. Was natürlich im Moment nicht so ist, aber das, ich hätte mich nämlich gefragt, was wäre denn so ein, ja, wie könnte sich Streaming auch aus Künstler-Kunstsicht nachhaltiger ausstellen, dass es irgendwie besser zusammengeht? Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, ne, dass das irgendwie die Kunst wieder mehr im Vordergrund steht und mehr, ja, die Plattform sich daran dann anpasst, ja.
Naja, also du hast eben den schönen Anglizismus wegsnacken benutzt. Ja. Ich benutze mal einen anderen aus der Musikwelt, nämlich Don't Bore Us, Get to the Chorus. und ich glaube, als jemand, der sehr, sehr, sehr textintensive Lieder schreibt und ich erinnere, auf meinem vorletzten Album war ein Song drauf, der dauerte 12 Minuten, hatte einen Akkord. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst für einen Spotify-Algorithmus. Ich glaube, der hat mit einem Negativ-Stream-Count angefangen, als der online ging. Aber dadurch, also das hat auch so einen finanziellen Aspekt, glaube ich. Dadurch, dass du nicht mehr direkt Geld für einen Song ausgibst, ist meine Theorie, bedeutet dir der Song individuell sehr, sehr viel weniger als als eine Platte, die du mal gekauft hast. So. Das heißt, du kaufst eine Platte, eine CD und hast erstmal Geld investiert und dann gibst du dem Ganzen Zeit, auch zu wachsen. Dann findest du das vielleicht auch doof am Ende, aber du gibst dem Song oder dem Album auf jeden Fall eine gewisse Chance. Dadurch, dass aber bei den Streaming-Plattformen du unmittelbar Zugriff auf alles ever hast, ist diese Zeit, die du einem Song gibst, um sich zu entfalten, halt viel, viel geringer. Also, keine Ahnung, Pink Floyd wird jetzt irgendwie, wenn so ein Song erstmal mit 30 Sekunden Synthesizer-Ton anfängt, das wird kein Streaming-Hit. Und das würde, wenn es nicht schon ein großer Erfolg wäre, heute wahrscheinlich kein großer Erfolg mehr werden. Und das ist ein bisschen schade. Also wenn ich sehe, bei YouTube funktioniert das ja zum Beispiel so, dass du in deinen Videos sehen kannst, nicht nur wie viele Leute haben das geklickt, sondern du kannst auch gucken, wann sind die ausgestiegen. So, also wie viele Leute von den 800.000 gucken das eigentlich zu Ende. Und das ist halt anders geworden. Und deswegen glaube ich, musst du Songs eben gezielt so bauen, dass die Leute sofort bekommen, in den ersten 10 Sekunden, sonst ist es rum.
Ich glaube, nach 30 Sekunden zählt ein Stream ja als gespielt bei Spotify, ne? Also 30 Sekunden. Okay. Und das ist ja genau der Punkt, den du angesprochen hast, ne? Also du musst halt in den 30 Sekunden muss dann ja irgendwas passieren, damit der Hörer mindestens mal die 30 Sekunden dran bleibt und
richtig, dass
das als Streamart auch gezählt wird. Und ja, deswegen fangen viele moderne Popsongs ja auch schon mit dem Chorus an, zum Beispiel, ne? Und halten sich gar nicht damit auf mit einem Intro oder mit erstmal einer Strophe oder so, sondern dann muss direkt der eingängige Teil des Songs muss eigentlich direkt am Anfang kommen. Und das beobachtet man ja tatsächlich bei vielen erfolgreichen Songs, dass die genau darauf getrimmt sind. Ja, absolut.
Und ich glaube, dass die emotionale Bindung zum Beispiel heute sehr, sehr viel weniger dem Künstler gilt als dem individuellen Song. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich auf meinem Handy irgendwie meine Bibliothek durchgucke, dann habe ich da 2000 Künstler drin, von denen ich gefühlt 1800 nicht kenne. Aber ich habe ein paar Playlisten abgespeichert und die sind dann Teil dieser Playlisten. Und manchmal scroll ich durch dieses Artist-Register und denke, wer ist das denn? Und das ist halt total schade, weil hinter jedem Song dann irgendwie doch, jetzt werde ich ein bisschen emotional, jemand steckt, der sich irgendwie Mühe gegeben hat, der vielleicht sein Herz und seine Seele reingesteckt hat und es wird halt nicht mehr wahrgenommen, sondern du bist halt Teil einer austauschbaren Masse geworden. Ja. Und das ist ein bisschen schade.
Ich glaube, da tragen auch die Funktionsweisen von diesen Playlists, ja, die ja gerade auf Spotify eine unglaublich große, wichtige Rolle spielen, wo man halt dann einzelne Lieder halt hört, ne? Und wo man dann diese einzelnen Songs halt hört. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, der erfolgreichste Streaming-Song war dieser, das fällt er mir gerade nicht ein, von The Weeknd.
Okay.
Ich weiß aber den Titel tatsächlich nicht. Daran merkt man, dass ich da diese Art von Musik auch jetzt nicht so drin stecke. Aber der wurde, ich glaube, 1, irgendwas Milliarden Mal gestreamt. Und Alter. Das ist halt schon krass, ne? Und wie du sagst, natürlich sind so Bands wie Pink Floyd oder Queen oder so, die ja Songs damals natürlich ganz anders geschrieben haben, mega erfolgreich, auch auf Spotify. Ich glaube, Bohemian Rhapsody gehört zu den meist gestreamten Songs von Queen auf Spotify. Aber klar, die wären, wenn es jetzt nicht Queen wäre und sie sowieso schon so mega erfolgreich wären und so bekannt wären und Legenden wären, dann wird es heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ja. Und das ist irgendwie zumindest mal eine interessante Entwicklung, ohne wenn man es mal neutral sagen will. Ja.
Also bei Bohemian Rhapsody würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil ich glaube, der Anfang ist so weird, dass der Leute damit kriegen würde, dass Leute das hören und denken, was ist denn das? Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Songs, die sich einfach so ganz, ganz, ganz langsam aufbauen und dann am Ende so 10-Minuten-Monster werden. Und die wären auf jeden Fall chancenlos.
Gibt's Shine On Your Crazy Diamond von
Zum
Pink
Beispiel.
Floyd fällt mir ein. Ja.
Also Pink Floyd wäre heute eine Randerscheinung, glaube ich.
Das ist gut möglich, absolut. Lass uns nochmal auf einen anderen Aspekt, du hast es am Anfang schon angesprochen, gehen. Dieser Kontakt zum Publikum. Ne? Mhm. Also es ist... Das hat das irgendwie mehrere Seiten beim Streaming. Also wir haben jetzt einmal, hast du schon gesagt, ja, ich habe auch schon Leute auf meinen Konzerten gehabt, die haben mich über Streamingdienste entdeckt. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, natürlich ist es dadurch, dass Spotify halt mehr so einzelne Songs in den Mittelpunkt rückt, ist der Künstler gar nicht mehr so wichtig. Hm. Wie wichtig sind Streamingdienste denn jetzt, um auch Kontakt zum Publikum zu halten? Macht es das schwieriger? Macht es das einfacher? Ist eine schwierige Frage vielleicht, aber wie ist denn da dieses Community Building sozusagen über Streamingdienste? Wie schätzt du das ein?
Also ich würde behaupten, dass für mich Streamingdienste an der Stelle als erstes als Multiplikator funktionieren. Mhm. Also Person 1 hört meine Musik und mag die und packt meinen Song in eine Playlist und gibt die Playlist an einen Freund weiter und der hört damit auch meine Musik. So ein bisschen dieses Mixtape-Ding von früher. Ich merke gelegentlich, dass Fans gezielt Musik von mir mal in eine Spotify-Playlist packen und die zum Beispiel auf Facebook teilen und sagen, hier ist gerade Corona, hört mal, supportet mal den Künstler. Ich sehe nicht, dass das wirklich einen Community-Aspekt hat für mich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es diesen verschworenen Kult von John Allen-Hörern bei Spotify gibt irgendwie. Ja. Ich glaube, dazu bin ich nicht wichtig genug, dazu bin ich nicht groß genug. Und dazu, glaube ich, bin ich auch als Person für meine Hörerinnen und Hörer zu greifbar. Also die können mich zu einfach selbst kontaktieren, als dass das irgendwie überhaupt notwendig wäre. Mhm. Und Community funktioniert dann nach wie vor in der direkten E-Mail oder im Konzert.
Genau, das wäre der Punkt gewesen. Du machst ja ganz viele Sachen auch. Du bist ja nicht nur auf Spotify und dann sollen die Leute da deine Musik entdecken. Du hast deine Streaming-Konzerte auf Facebook schon angesprochen. Neulich zum Beispiel sehr schön eine Bruce Springsteen-Show gespielt hast da ganz viele Songs vom Boss gecovert. Du machst einen Podcast, da war ich ja zum Beispiel auch schon mal zu Gast und heute bist du bei mir zu Gast. Also du hast ja auch verschiedene Standbeine. Es ist ja auch wichtig sozusagen unter dem Aspekt auf verschiedenen Kanälen, gerade als kleiner Künstler unterwegs zu sein.
Ich glaube tatsächlich, dass wir in so einer musikalischen Überflussgesellschaft leben, dass um als kleiner Künstler Bestand zu haben, es auch nur noch über diesen persönlichen Aspekt geht. Also ich muss irgendwie versuchen, Menschen persönlich an mich zu binden. Also nur die Musik reicht nicht, weil es gibt heute für jeder Mann und jeder Frau verfügbar 1 Million großartiger Künstler, die sie auch stattdessen hören könnten. Das heißt, die Frage ist nicht, macht John Allen so besonders tolle, großartige Musik, die ich selbstverständlich mache, aber natürlich. aber die Frage ist ja vielmehr, warum sollten die eigentlich mich hören? Und das, glaube ich, geht über diese persönliche Bindung und auch vielleicht manchmal ein bisschen mehr von sich selbst preisgeben. Also zum Beispiel über so einen Podcast einfach mal über sich was erzählen und dass die Leute das Gefühl haben, der Typ mit dem Bart ist halt ein bisschen mehr als nur so ein Gitarrenspieler, sondern der ist auch ein Mensch mit Interessen und lässt uns so ein bisschen teilhaben. Und ich glaube, das ist das, was verbindet.
Apropos verbinden, wie sehr freust du dich, dass es hoffentlich bald wieder losgeht mit Live-Konzerten?
Ich kann das schwer in Worte fassen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich habe ganz, ganz lange, weil ich so viele Shows gespielt habe, meine Lieder nie üben müssen, sondern die liefen einfach immer so runter. Und ich habe jetzt bei so einem Facebook-Streaming-Konzert erstmal irgendwie mir meine Texte vor mich gelegt, weil ich dachte so, ich kann das überhaupt nicht mehr. Und der schöne Nebenaspekt ist, ich entdecke dabei meine eigene Musik neu. Das ist ja auch ganz cool. Schlecht. Ja, Mensch, das war ganz cool eigentlich. Ey, da bist du drauf gekommen. Und das wieder auf die Bühne zu bringen und wieder eine Reaktion zu spüren vom Publikum. Also hier zu Hause applaudiert halt keiner, wenn ich mal übe. Und da freue ich mich unendlich drauf. Also das Musik und live zu spielen war und bleibt die Liebe meines Lebens. Und das, wir dürfen wieder daten sozusagen demnächst. Und das sehr ist zauberhaft.
Ich freue mich auch sehr, darf ich persönlich anmerken an dieser Stelle schon drauf. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich muss noch mal auf den digitalen Aspekt eingehen. Wir sind hier nun mal im Medienpodcast.
Alles gut, ich denke mir noch ein zweites schönes Schlusswort aus.
Sehr gut. Ich habe am Anfang erwähnt, dass du ja bald ein neues Album rausbringst und auch da hast du ja die Möglichkeiten des Digitalen sozusagen genutzt. Wenn du da mal erzählst, wie da dein Crowdfunding, wie das so abgelaufen ist, und was du dir dabei gedacht hast.
Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe mein Album wird im Spätherbst, Frühwinter erscheinen. Das Master ist jetzt fertig. Und wir haben das, mein Label und ich, haben uns entschieden, das über ein Crowdfunding zu finanzieren. Einfach, weil die Corona-Zeit uns auch so ein bisschen die Rücklagen genommen hat, um selbst in Vorkasse zu treten. Und beim Crowdfunding ist es ja eine ähnliche Geschichte eigentlich, wie das, was du gerade eben ansprachst. Es geht ja um reines Community-Building. Ja. Also ich glaube, du hast sogar mal zu mir gesagt, kein Mensch spendet was, weil er deine Musik so gut findet, sondern die Leute geben was, weil sie dich unterstützen wollen und weil sie dich gut finden.
So schlaue Sachen sage ich manchmal.
Manchmal. Du solltest über einen Podcast nachdenken, Lukas.
Ja, eventuell, ja.
Und ich glaube, das ist der klügste Satz, den jemand über Crowdfunding zu mir gesagt hat, weil ich glaube, dass das die Essenz davon ist. Mein Crowdfunding ist extrem gut gelaufen. Ich habe am Ende fast 3-mal so viel bekommen, und auch gebraucht, das muss ich auch dazu sagen, weil ich vielleicht gut im Community Building, aber sehr schlecht in Finanzkalkulation bin. aber es ist fantastisch gelaufen und ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und es ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit, Leute mit ins Boot zu holen und Leuten auch das Gefühl zu geben, dass so diese Grenze zwischen Künstler und und Publikum so ein bisschen verschwimmt. Also, dass wir so gemein, also es klingt alles so pathetisch, aber dass wir so gemeinsam in diesem Boot sitzen. Irgendwie. Also,
bisschen Pathos gehört zu Rock'n'Roll doch auch dazu, oder?
Ja, wobei jemand mal einen wundervollen Artikel im Rolling Stone geschrieben hat darüber, dass dieser Accessible Rockstar sei das Ende des Rock'n'Roll, weil zu Rock'n'Roll eigentlich dazugehört, dass da Mystik ist und Distanz und
also dann eben noch eher Bob Dylan als John Allen oder
ja oder schlimmer noch eher sowas wie Zeppelin oder sowas, weißt du, die dann auch im Verbund mit nordischen Göttern irgendwie da fungieren. Tatsächlich ist das die Essenz und ich glaube darin da läuft auch dieses 20. Jahrhundert 21. Jahrhundert hinweg drauf zu. Weil wir über die sozialen Netzwerke ja immer mehr der Illusion verfallen, alles über Leute zu wissen, dass wirklich diese direkte Verbindung und dieses wirklich das Gefühl zu haben, jemanden wirklich zu kennen und nicht nur irgendwie so einen gefotoshoppten Facebook-Post. Ich glaube, das ist das neue hohe Gut der Kunstwelt. Mhm. Und das gilt nicht nur für Musik, das gilt auch für Theaterschauspieler und für jegliche andere Kunstform.
Absolut. Auch das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil ich glaube, das trifft auch ganz viel von dem, was Medienschaffende an diesen Themen interessiert. Und wir sind ja auch immer auf der Suche nach, wie machen das eigentlich andere Kreative? Wie gehen die mit solchen Sachen wie Community, mit den digitalen Möglichkeiten, mit Streaming und so weiter um? Und da haben wir heute von dir mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie du das als Künstler und Musiker machst. Lieber John, vielen, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit für uns genommen hast und vielen Dank für den spannenden Talk und dann irgendwann hoffentlich wieder mal real irgendwo down the road. Das würde mich sehr freuen und das wird ja auch passieren.
Somewhere down the road, mein Freund, somewhere down the road.
So ist es. John, mach's gut.
Mach's besser, Lukas. Tschüss.
Ciao, ciao. Übrigens, der Song von The Weeknd, der mir im Gespräch mit John nicht eingefallen ist, heißt natürlich Blinding Lights und wurde inzwischen sogar circa 2,3 Milliarden Mal gestreamt. Ich gebe zu, ich war nicht dabei. Wahnsinn, diese Zahl. Generell ist es so, dass bei Spotify eher weniger Songs die meisten Streams auf sich vereinen. 10% der Songs vereinen 90% der Streams auf sich. Viele, viele andere werden kaum gehört und auch dann vom Algorithmus vernachlässigt und so verfestigt sich dann das Ganze natürlich auch. Viele Aspekte, die mit dem Thema Streaming einhergehen, da bleibt noch viel zu reden und deswegen machen wir auch aus dem Thema einen kleinen Schwerpunkt in diesem Podcast und schauen nächste Woche nochmal auf die Diskussion, wie sie insgesamt gerade geführt wird und lassen auch nochmal einen Künstler zu Wort kommen, nämlich den Jazzmusiker Tom Reinbrecht. Das dann aber nächste Woche. Für heute war es das von mir. Macht's gut.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.